Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wo erreicht dich, Richard?
Am altbewährten Ort, kniend auf der Matte. Ja, und ich habe heute Morgen schon mir mal die ganzen Kommentare zu unserem letzten Podcast durchgelesen.
Oh, warte, bevor du damit anfängst, Richard, nur um es ganz kurz sozusagen einmal abzufangen, weil wenn man das liest, sagt man, okay, nächste Woche machen wir gar keinen Podcast mehr, wir hören einfach auf.
Ja.
Ich habe heute Morgen auf der Straße kam mir eine sehr nette Frau entgegen und sieht mich und ging so vorbei und lächelte mich freundlich an und sagte, ich freue mich immer so, wenn Ihr neuer Podcast erscheint und grüßen Sie Richard David Precht ganz herzlich. Mich total gefreut. Das musste ich ja nicht sagen, aber sie hat es gemacht und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist der Grund, weiterzumachen. Jetzt du zum Grund, warum man vielleicht aufhören sollte.
Naja, also ich habe auch schon auf YouTube, muss ich sagen, zu dem einen oder anderen Thema viel Kluges gelesen. Mhm. Auch Verbesserungen oder aufmerksam, freundlich aufmerksam machen auf Fehler oder wo dann noch erklärt wird, was wir vielleicht noch hätten sagen sollen oder was wir vergessen haben oder wo welchem Auge wir blind waren. Und da ist durchaus oft was Sinnvolles bei.
Richtig.
Das war jetzt beim letzten Mal nicht so, bei der Corona-Aufarbeitung war das nicht so, sondern da waren also weit über 90% äußerst miese Noten, die wir da gekriegt haben. Also wir hätten da Pseudo-Aufklärung betrieben, weil, und das war so der einhellige Tenor in der Kommentierung, wir uns natürlich nicht getraut hätten, an die eigentlichen Ursachen der Pandemie ranzugehen und an die eigentlichen Machtverhältnisse, die dann so sind, dass das Ganze natürlich eine Plandemie gewesen wäre und dass da Böse hinterstecken und dass das alles irgendwie ein großer inszenierter Coup ist. Egal jetzt mal, ob von Bill Gates oder von Soros oder von Klaus Schwab vom World Economic Forum. Also das Ganze ist geplant. So, und jetzt kennt man diese Theorien ja, die gab es ja von Anfang an bei Corona. Und dahinter war ja dann die Vorstellung, dass das geplant ist, um einen Deep State zu errichten.
Genau. Mhm.
Das heißt also, dass diese Corona-Maßnahmen eingeführt werden und nie wieder aufgehoben, um die Bevölkerung an die Kandare zu nehmen, unter Kontrolle zu nehmen. Stichwort Great Reset. Ja, der starke Staat kontrolliert seine Bürger und beraubt sie ihrer Freiheit, und zwar dauerhaft. Ein Orwellscher Staat dämmert herauf. Mhm. Also wenn wir jetzt einen kleinen Blick ins wirkliche Leben werfen, dann sehen wir, das ist so alles nicht gekommen. Es ist alles sehr weitgehend wieder wie vor der Pandemie. Es gibt keinen Deep State und keinen Orwellschen Machtstaat, der jetzt entstanden ist, und die Bürger werden nicht drangsaliert und wir haben auch keine Chips eingepflanzt gekriegt. Also müssten doch die Anhänger einer solchen Theorie sagen, oh Mann, was haben wir da 2-3 Jahre lang bloß für einen Blödsinn geglaubt? Aber das passiert nicht. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich mal ein ganz tolles Buch gelesen habe, das das wunderschön erklärt. Die beiden Großväter der Sozialpsychologie, also quasi die Erfinder der modernen Sozialpsychologie, Leon Festinger und Stanley Schachter, haben 1956 ein sehr kluges Buch geschrieben, das heißt When Prophecy Fails. Also wenn Prophezeiungen scheitern oder in die Irre führen.
Genau, oder nicht eintreten.
Nicht eintreten, genau. Und es erzählt die Geschichte, wie in Kalifornien 1954 sich eine Weltuntergangssekte eingefunden hat, versammelt hat, die am 21. Dezember 1954 den Weltuntergang dem entgegentreten wollten. Man ging also davon aus, da geht die Welt unter, aber sie, ne, die Eingeweihten, werden gerettet, ne, weil sie so glaubensstark sind und weil sie als Einzige alles durchschauen und so weiter. Es gibt ja ein unheimliches Bedürfnis, als Einziger etwas zu durchschauen, was die große dumme Masse nicht sieht. Und dann sollte die Prinzessin vom anderen Stern kommen und sollte mit einem Raumschiff diese Welterlösungssekte mitnehmen, während gleichzeitig Amerika untergeht. Von Kalifornien über Mexiko und Südamerika sollte alles in den Fluten versinken. Mhm. Nur diese kleine Schar von Menschen, ja, die getreuen Anhänger der
Auserwählten
sollten gerettet werden.
Ja.
Sollten gerettet werden. So, nun wissen wir alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Am 21. Dezember 1954 ist die Welt nicht wirklich untergegangen. Und was machten in diesem Moment, als klar wurde, es kommt kein Raumschiff, ja, es schwankt aber auch nicht der Boden, was machten die Menschen da? Ja, sie fielen auf die Knie und dankten der Prinzessin, dass sie die Welt noch einmal verschont hat.
Ja, ja.
Und der harte Kern, ja, ging hinaus in die Welt und missionierte weiter und konnte jetzt noch von der unendlichen Güte, ja, erzählen, die diese Prinzessin hatte, die also nicht nur die Macht hat, die Welt zu vernichten, sondern auch die Macht hat, sie zu verschonen. Ja. Das heißt also, in dem Moment, wo Leute merken, dass der Blödsinn, den sie geglaubt haben, nicht eintritt, suchen sie sich irgendeinen Trick aus, um den gleichen Blödsinn weiter glauben zu können.
Mhm.
Und das erzähle ich deswegen, weil das hier bei der Pandemie ganz offensichtlich auch ist. Wir haben ganz viele Punkte angesprochen, wo Fehlverhalten vorliegt, wo Dinge nicht durchschaut wurden, wo falsche Maßnahmen ergriffen wurden, wo juristisch fragwürdige Dinge getan wurden, wo politisch vieles nicht richtig war, ja, wo auch Falschaussagen getätigt wurden.
Schulschließungen,
alles richtig. Aber die Vorstellung, dass es sich um eine gelenkte, eingefädelte, große Komplottaktion handelt, die ist eben, wie man an der Rücknahme all der Corona-Maßnahmen sieht, totaler Blödsinn gewesen. Und was passiert? In dem Moment, wo diejenigen, die das geglaubt haben, einsehen müssen, dass sie Blödsinn geglaubt haben, werden sie umso aggressiver. Das ist wirklich irre.
Ja, wir leben schon in einer seltsamen Welt und man muss das auch ernst nehmen. Das ist ja eigentlich die klassische Definition von kognitiver Dissonanz, ne?
Genau. Dieser Begriff ist eigentlich danach geprägt worden. Also Festinger hat den Begriff geprägt und diese Geschichte mit der Prinzessin und dem Weltuntergang war quasi der Ausgangspunkt der Theorie von der kognitiven Dissonanz. Also wenn das, was du glaubst und das, wie die Welt ist, nicht mehr richtig zusammenstimmen, ja, da müsstest du ja eigentlich dein Gehirn neu justieren.
Great Reset.
Great Reset sozusagen des Gehirns, ja. Aber stattdessen justierst du einfach die Welt neu, sodass sie sich wieder an dein Gehirn anpasst.
Ja, genau. Du hast dazu mal einen schönen Satz gesagt in dem Zusammenhang, Richard, erinnere ich noch. Man verzeiht anderen nichts, aber sich selbst auch den allergrößten Blödsinn.
Ja.
Das ist das Ding. Aber es ist natürlich, weißt du, ich hatte neulich einen Brief in meiner Post. Konnte das irgendwie überhaupt nicht zuordnen, hab den aufgemacht und dann stand da handschriftlich irgendwie, guten Tag, mein Name ist sowieso, ich bin von den Zeugen Jehovas und ich wollte sehr gerne mit Ihnen sprechen, aber leider waren Sie nicht zu Hause. Und ich dachte, Gott sei Dank war ich nicht zu Hause, weil ich habe keine Lust auf solche Gespräche.
Gott sei Dank, das ist ja schon Blasphemie.
So, auch da geht's schon los. Der Prinzessin sei Dank möglicherweise, ja. Was auch immer. Wer auch immer sozusagen da seine gute, gütige Hand im Spiel hatte. Aber es gibt einen großen Unterschied. Ich weiß, ich habe als junger Mensch häufig mir einen Spaß draus gemacht. Das war so es passierte ja sonst nichts da bei uns auf dem Berg und im Tal. Und ab und zu mal klingelt der ein Zeuge Jehovas an der Tür. Und meine Mutter, mach nicht auf, Ding Dong, ja, mach auf gar keinen Fall die Tür auf. Und ich habe natürlich aufgemacht, weil ich natürlich als rebellischer 13-Jähriger, 14-Jähriger Lust hatte, die jetzt auseinanderzunehmen, ja, mit dem bisschen Wissen, das ich so hatte aus der Schule und so weiter. Und dachte so, jetzt mache ich den mal richtig klar. Und es entwickelten sich daraus häufig sehr, sehr schöne Gespräche. Und dieser Brief hat mich daran erinnert. Dieser Brief war eigentlich die Aussage, pass auf, da gibt es etwas, daran glaube ich. Und das hat auch was mit Auserwählten und möglicherweise mit Raumschiffen und lauter, sagen wir mal, interessanten Dingen zu tun. Und wenn du jetzt nett bist und ein guter Mensch werden willst und die Seiten wechselst, dann darfst du auch einsteigen und dann fliegen wir gemeinsam mit dem Taxi nach nirgendwo. So. Mhm. Mir geht's um die Attitüde. Ich finde, das kann der gerne glauben. Und ich habe Zeugen Jehovas immer wirklich, ich finde das alles völlig verrückt, aber ich mag die. Das waren
höflich,
immer nett,
höflich
nette
und
Leute. Genau, geduldig. Und
mit der beharrlichen Liebenswürdigkeit, wie die früher nur die Drehorgelmänner hatten.
Ja?
Ja, so ein genau. Lächeln, ja, das, so. Egal was du sagst, immer erhalten bleibt.
Richtig. Und das mochte ich. Und habe dann oft gedacht hinterher, oh nee, komm, jetzt bin ich den da so angegangen irgendwie. Das war doch eigentlich ein ganz netter Typ oder auch eine nette Frau oder was auch immer.
Bestimmt.
Und dann so. Und das ist das, was uns verloren gegangen ist. Ich finde diese Unverzeihlichkeit, diese Gnadenlosigkeit, mit der man dann da zur Strecke gebracht wird, weil man nicht die Theorie teilt, dass da irgendwie ein großer, finsterer Plan dahinter steckt. Das finde ich so wahnsinnig, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sagen, okay, gut, du glaubst das und ich glaube jenes. Aber deswegen musst du nicht fordern, mich an den nächsten Baum zu knüpfen. Und deswegen musst du nicht fordern, dass ich irgendwie ins Gefängnis gehöre oder gleich mit der Todesstrafe bedacht werde. Weißt du, solche Dinge. Das ist das, was mir Angst macht. Und ich muss sagen, ich komme immer wieder darauf zurück, in meinem Leben, das merke ich, wenn man so in Erinnerungen schwelgt, ja, ist das eigentlich so ein ganz zentraler Punkt gewesen in meiner Arbeit, den ich damals als solchen gar nicht wahrgenommen habe, so richtig. Wenngleich wir alle gemerkt haben, da passiert etwas, von dem wissen wir noch nicht so genau, wohin es sich entwickelt, aber das wird sehr, sehr groß. Und das war 2016, diese erste Reportagereise nach Amerika, wo es um Donald Trump ging. Und weißt du, wenn du heute im guten Gefühl lebst, gut, okay, da gibt es diese Leute, die glauben das, wir haben das im Griff, auch als Gesellschaft, und wir können nebeneinander existieren. Ist alles in Ordnung. Aber wenn du dann plötzlich an der Spitze eines gesamten Landes und dann auch noch eines Landes wie den Vereinigten Staaten von Amerika so jemanden hast, der genau diese Theorien befördert, der vom Deep State selber spricht und fabuliert, das ist bitter.
Das ist der enorme Aufstieg der gefühlten Wahrheit.
Genau.
Früher ging es darum, dass man irgendwie lernen musste und im Abgleich mit der Realität irgendwie versuchen musste herauszufinden, was die Wahrheit sein könnte. Und jetzt geht es darum, etwas zu finden, was meinem Gefühlszustand entspricht. Das heißt, ich durchforste jetzt die Realität nach dem, was sich für mich gut anfühlt. Und das ist die Wahrheit. Oder überzeugend anfühlt. Oder es kann ja auch ganz schlecht sein, dann bin ich im Besitz einer exklusiven Wahrheit über die Schlechtigkeit der Welt und so. Aber es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich mich an die Realität angleiche, sondern dass die Realität sich an mich angleichen soll. Und das hat sich enorm verstärkt, parallel mit der Entwicklung, dass Gefühle legitim geworden sind in unserer Gesellschaft. Wir wollen ja nicht so tun, als wäre die Welt früher besser gewesen, ne? Und wir wollen auch nicht so tun, als ob die Menschen nicht früher genauso bereit waren, allen erdenklichen Blödsinn zu glauben. Also die Vorstellung, dass es irgendwie unter der Erde irgendwie ein Paralleluniversum geht, in dem schreckliche Dinge vor sich gehen, gibt es seit Jahrhunderten. Diese Vorstellung, dass die Jesuiten irgendwo im Hintergrund irgendeine gigantische Weltverschwörung vorhaben und so weiter, die geht zurück bis seit die Gründungszeit der Jesuiten und taucht in allen Varianten in allen erdenklichen Kulturen auf. Das heißt also, es gibt so einen Mythenschatz, der immer und immer wieder kommt, und man darf ja auch nicht daran vergessen, an was die Leute im Dritten Reich alles geglaubt haben. Ja, also die Mehrheit eines Volkes sich plötzlich als Arier gesehen hat oder als überlegene Rasse oder so. Also die Verführbarkeit der Menschen für größtmöglichen Blödsinn, die ist unendlich. Was sich verändert hat, ist, dass wir heute diesbezüglich Heimwerker des Glaubens geworden sind. Das heißt, wir folgen nicht einer großen Massenströmung, sondern jeder bastelt sich im Hobbykeller seines Bewusstseins seine eigene Wahrheitswelt zusammen. Genau.
Wahrheit to go,
genau. Und kann sie auch auf Bedarf natürlich auch sehr schnell gegen irgendeine andere Wahrheit to go wieder austauschen. Das hat sich ein bisschen verändert. Das hängt damit zusammen, mit einer positiven Entwicklung, dass die Leute heute sich im Durchschnitt alle zutrauen, alle erdenklichen Dinge beurteilen zu können. Das war in der Generation meiner Großeltern ganz anders. Na, da hatte man das Gefühl, oder das Wissen von den meisten Dingen versteht man nichts. Das heißt, die Bereitschaft, Blödsinn zu glauben, die war immer da. Aber man hat den Blödsinn geglaubt, den die anderen auch glauben. Siehe Drittes Reich. Heute ist es eher, dass man sich seinen Blödsinn selber zusammenbastelt. Und wenn man den einmal hat, dann kann man das die ganze Welt durchforsten im Internet. Und dann findet man noch ein paar Gleichgesinnte, die bereit sind, den ungefähr gleichen Blödsinn zu glauben.
Der ist verrückt. Ich habe immer das Gefühl, Richard, weil du gerade sagst, früher, ne? Da schwingt schon auch immer genau das mit. So die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der die Welt vermeintlich noch in Ordnung war. Und ich erinnere mich, und hat er jetzt auch gerade wieder gesagt in einem Interview, Theo Weigel, den ich sehr, sehr schätze, weil man ist ein sehr anständiger Mensch, der schickt mir manchmal so eine Sendungskritik irgendwie, da setze ich mich mal kurz hin und denke, ups. Aber gleichzeitig große Herzenswärme, ganz brillanter Kopf, der halt unendlich viel auch mitgekriegt hat und mitgestaltet hat. Und der sagt, auch heute im Alter von über 80 Jahren, keine falsche Nostalgie. Ich möchte nicht in den 50er, 60er Jahren leben. Ja, mit der Theologie, mit der Pädagogik, mit der Ausgrenzung von damals. Es gab nie eine heile Welt. Hat er recht?
Natürlich, hat er völlig recht. Also man muss sich mal überlegen, wie lustig das Leben der Kinder in den 50er Jahren gewesen ist oder Jugendlicher zu sein in den 50er Jahren. Ja, mein Vater konnte da schöne Dinge davon berichten. Er war immerhin nicht auf dem Lande, sondern ist in Hannover, in einer Großstadt groß geworden. Aber diese Freudlosigkeit, ja, was gab's denn? Tanztee? Ja, so sittsame Veranstaltungen mit Gouvernanten, ja, die dann darauf achteten, dass man sich da auch anständig benahm und so. Also wer möchte in diese Zeit zurück? Ne, wer konnte man noch wegen Kuppelei verklagt werden? Mal abgesehen von dem ganzen Homosexualitätsthema.
Wegen Kuppelei?
Man kam in Knast, wenn man homosexuell war.
Genau, aber wegen Kuppelei? Was ist das?
Kuppelei war, wenn jemand, also damals war das Alter 21 und mit dem man volljährig wurde. Mhm. Und wenn du deinen Sohn oder deine Tochter beherbergt hast und die hat ihren Freund oder Freundin da und die übernachten bei dir. Ja, und sind unter 21 und der andere hat da bei dir übernachtet,
ui,
dann kannst du wegen Kuppelei verklagt werden. Du kannst auch eine schwere Strafe für kriegen. Also das bedeutet doch, dass man im Grunde genommen in dem Moment dir unterstellt, dass du daraus ein Geschäftsmodell gemacht hast.
Mhm, klar.
Ja, dass du deine Tochter da der Prostitution preisgegeben hast, zumindest wäre es ja denkbar.
Mhm. Genau.
Also unglaubliche Vorstellung aus heutiger Sicht.
Und was würdest du sagen, Richard, ist diese Erinnerung, diese Sehnsucht sozusagen nach der guten alten Zeit, die so gut nie war, wie wir sie in unserer Erinnerung machen, würdest du sagen, das hat auch damit zu tun, dass sich die Welt in diesen letzten, lass uns sagen, 40 Jahren so sehr verändert hat, wie das früher vielleicht nicht mal in 400 Jahren der Fall war?
Also wer heute also alles zusammengenommen, ja. Also ich habe früher eigentlich immer eher gesagt, ich hatte ja gerade von meinem Großvater gesprochen, Jahrgang 1902, habe ich immer gedacht, der hat eigentlich die verrückteste Welt mitgekriegt, die Menschen überhaupt mitkriegen konnten. Also sozialisiert im Kaiserreich. Ja, also in dieser Welt von der Pickelhauben,
ja
und von Wilhelm II und so weiter, ja. Also in einem quasi Feudalstaat noch. Dann die Weimarer Republik, ja, das krasseste Gegenteil, das ganze Aufbrechen und so weiter, auch der Hunger der Menschen nach was anderem, dann das Dritte Reich, dann den Adenauerstaat und als er Rentner war dann die Politik Willy Brandts und die Sozialliberalisierung Deutschlands und so weiter. Also wie viele verschiedene Formen von Politik, System, Öffentlichkeit, Moral und so weiter, der in seinem Leben mitgekriegt hat. Ja, muss man sagen, so viel ist vielleicht in den 40 Jahren nicht passiert. Aber was passiert ist, ist diese irrsinnige Steigerung der Komplexität und des Tempos.
Genau.
Ich denke mir manchmal, wenn die Generation unserer Kinder, wenn die in unserer Kindheit groß geworden wäre, ja, den würde allein das Fernsehprogramm vorkommen wie eine öde Entzugsklinik. So langsam geschnitten,
genau.
Alles, ja, mhm. So betulich, ja, also die Schönheit der Augsburger Puppenkiste ist heutigen Kindern schwer vermittelbar. Und wie gesagt, ich habe sie sehr geliebt, die Augsburger Puppenkiste, wenn ich überhaupt mal Fernsehen gucken durfte, dann vielleicht sowas, aber da früher war alles langsam und es gab keine Auswahl.
Und es gab viele Langeweile.
Und das sind zwei Dinge, die können sich heutige Kinder überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
Das ist wahr. Alleine wenn ich mal zurückdenke, ne, ich habe vor einiger Zeit in einem schönen Buch gelesen, Jan Abele, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Buch, ich glaube, ich bin jetzt warm genug angezogen. warum wir meistens am besten wissen, was gut für unsere Kinder ist. Das Buch ist vor ein paar Jahren mal erschienen. Und da erzählt er so ein paar haarsträubende Geschichten aus einer Kindheit in den 70er, 80er Jahren. Zum Beispiel etwas, was heute völlig undenkbar ist. Und dachte, ja, du hast total recht. Baby allein zu Hause, ja. Also heute ein Baby, ein Kleinkind hat man immer im Auge, oder nicht? Aber bis in die 80er Jahre hinein war es eigentlich völlig okay. Und ich muss leider sagen, auch meine Eltern haben das gelegentlich gemacht. Wenn die eine Besorgung machen mussten, dann wurdest du ins Gitterbett gesetzt. Und dann fuhren die mal entspannt einkaufen. Oder gingen sogar abends irgendwie mal zum Tanztee und so weiter. Und dann kam man ab und zu mal vorbei. Also die ging um 9 weg und dann kam mal um 11 jemand vorbei und hat mal geguckt, ob die Blagen zu Hause irgendwie rumbrüllen oder ins Bett gemacht haben. Und dann war man aber wieder weg auf der Fete.
Okay, also meine Eltern gingen dann, als ich Kind war, in den 60ern nicht mehr zum Tanztee, sondern ins Kino sich einen Italo-Western angucken und kamen dann zum Beispiel auf die Idee, mich in so einem Kinderstühlchen mit Rollen, ja, mit einem Gummiband, ja, so einem Wäschegummiband an der Heizung festzumachen. Damit ich also mit diesem Stuhl nicht durch die ganze Wohnung rolle. Aber offensichtlich hatte man nicht daran gedacht, mich hinreichend zu füttern vorher. Ich war sehr hungrig und ich kam mit dem Gummiband bis zur nächsten Pflanze. Wir hatten einen großen Philodendron und von dem habe ich ein ganzes Blatt gegessen. Und ich habe vor diese Geschichte natürlich in meinem Leben das ein oder andere Mal erzählt, aber bin erst vor kurzem mal auf die Idee gekommen, als sehr botanisch interessierter Mensch, den Philodendron etwas genauer zu googeln, um festzustellen, dass er ziemlich giftig ist. Ja,
super.
Und ich überlege mir bis heute, ob nicht die eine oder andere Unregelmäßigkeit meines Denkens auf diesen Verzehr des Philodendronblattes zurückzuführen ist. Es gibt also nicht nur sozusagen das Lindenblatt von Siegfried, ja, sondern auch das Philodendronblatt. Das, also, damit Philodendron kann ich sozusagen von Precht manche Sachen gut erklären.
Ja. Herrlich.
Nein, aber das zeigt das. Also man ging ins Kino, ja, und das Kind kam, wurde flexibel untergebracht.
Sehr. Ja. Und sag, warum an der Heizung? Warum war die an?
Da kann ich mich nicht dran erinnern, das weiß ich auch nicht. Ich kenne nur den Teil der Geschichte, dass meine Eltern unterschätzt hatten, wie weit man mit einem dehnbaren Gummiseil rollen kann.
Sensationell.
Und offensichtlich haben sie auch unterschätzt, dass ich auf die Idee kommen konnte, das Blatt zu essen.
Ja, ich meine, wenn du, auch andere Dinge, wenn du mal überlegst, ne, wenn wir so unsere Kindheit und Jugend so verklären. Ich meine, wir sind, wer in den 70ern und 80ern Kind war, ja, der hatte keine Babyschale und auch keinen Kindersitz. Der wurde irgendwie, wenn's ganz großartig lief, ganz famos, auch so ein schönes Wort aus der Zeit.
Famos.
Ja, famos, ja. Der wurde auf den Knien irgendwie im Auto irgendwie durch die Gegend gefahren.
Ja, oder auf dem Fahrrad. Ja? Ja. Auf dem Fahrrad in diesem Fahrradsattel. Und diesen Fahrrad, so ein silberner Fahrradsattel mit so hübsch ausgeschnittenen länglichen Löchern da drin. Mhm. Der war damals Standard zum Kindertransport in den 60ern. Das war das Modell Bulldog. Ja, und das war vorne am Lenker befestigt.
Ja.
Ich weiß auch, dass es einmal zum Sturz kam, den ich deutlich besser überstanden habe als das Philodendronblatt. Wenn man heute Kinder so anbringen würde, direkt am Lenker, da würde jeder sofort sagen, das geht aber gar nicht. Ja, bei uns musste das aber schon deswegen sein, weil meine nur ein Jahr ältere Schwester kam hinten drauf. Und ich weiß noch, als wir als Kinder, so im Alter von 4 etwa.
Zu dritt unterwegs, ja?
Auf ja, genau. Also meine Eltern waren unterwegs und mein Vater hatte die schwere Last zu tragen, also mich vorne in der Schale, ja, also im Bulldog. Mhm. So sieht das auch ein bisschen aus. Also diese, es sieht so ein bisschen martialisch aus, diese Kindertransportsitz Bulldog. Mhm. Ja. Und meine Schwester hinten drauf auf dem Gepäckträger.
Sensationell.
Ich meine, würde man heute so nicht mehr machen. Würde
kein Mensch mehr machen. Man muss auch mal sagen, die Zahlen dazu sind ja auch sehr eindrucksvoll. 1980, ne, sind noch 2500 Kinder in Deutschland bei Verkehrsunfällen gestorben. Wenn du das mal vergleichst, 2002 waren es noch 480 ungefähr und die Zahlen gehen immer weiter zurück, glücklicherweise. 2021 ist, glaube ich, die letzte Zahl, die es dazu gibt, waren es noch 49. Also 2600 knapp. Ja. In den 80er Jahren versus 49 heute. Das ist, und trotzdem, erinnerst du dich noch an das Theater, das es gab, als der Sicherheitsgurt Pflicht wurde?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß das noch, weil ich hatte damals Klavierunterricht und irgendein Freund des Klavierlehrers bot an, mich nach Hause zu fahren. Übrigens auch die gute alte Zeit. Völlig wildfremder Typ und ich steige zudem ins Auto.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Wann kam das? Anfang der 70er Jahre? 73, 74 so?
76, glaube ich, war. Da wurde es beschlossen auf jeden Fall.
Ich hätte gedacht, dass das noch eher war.
Ja, die Diskussion ging lange.
Ne? Ja, genau. Deswegen, also ich weiß jedenfalls, dass er, ich ihm dann sagte, als wir ins Auto gingen, anschnallen, weil ich das mittlerweile wohl kannte. Wir hatten in unserem VW-Bus, irgendwann kam doch da mal Sicherheitsgurte. Übrigens nur für meine Eltern vorne. Hinten gab es ja keine. Ich hatte ja mal beschrieben, wie der Bus hinten aussah. Da hätte man mit Sicherheitsgurten gar nichts machen können. Und dann hat er mich komisch angeguckt und hat gesagt, ich lasse mir vom Staat die Freiheit nicht nehmen und ich werde niemals in meinem Leben, und um mir das zu demonstrieren, ist er dann noch mit maßlos überhöhter Geschwindigkeit die Konrad-Adenauer-Straße entlang durch Solingen mit mir gebrettert. Mhm. Da kann ich mich dran erinnern und ich war völlig überrascht über diese unglaubliche Wut, die sich da entlud. Ich konnte das, ich war in einem Alter, wo ich das nicht einordnen konnte.
Ja. Aber da hast du die Parallele zu heute, ne? Also das gab es zu allen Zeiten, will ich damit sagen. Ne? Wenn der Staat sozusagen irgendwo sagt, okay, da ist jetzt die Grenze und das machen wir jetzt, weil wir wollen einfach die Zahl der Verkehrstoten reduzieren, dann hast du plötzlich ganz, ganz viele Argumente, warum es trotzdem eine gute Sache ist, unangeschnallt durch die Gegend zu fahren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte diese Denke selber auch lange. Und es waren dann auch meine Kinder, mein Sohn insbesondere, der sagte, Papa, wenn du dich nicht anschnallst, fahre ich mit dir keinen Meter mehr weiter. Mhm. Und
du warst da auch so ein Rebell?
Gar nicht so Rebell. Ich habe das für in jüngeren Jahren, ne? Ich habe das zum Teil für überflüssig gehalten, auf kurzen Strecken und so weiter. Es gab auch noch nicht die Autos, die penetrant immer darauf hingewiesen haben, dass man nicht angeschnallt war.
Nicht, ne?
Genau. Und irgendwann ist das ja sehr akustische Belästigung, die da stattfindet. Und irgendwann habe ich es dann natürlich gemacht, ja, aber ich habe so richtig das Einsehen hatte ich irgendwie nicht. Ich fühlte mich so gegängelt und hatte das Gefühl, ach, die wollen mir da irgendwie was vorschreiben, bin dann auch mal erwischt worden, habe dann eine saftige Strafe gezahlt und so weiter. Und natürlich schnalle ich mich heute mit der größten Selbstverständlichkeit an, genauso wie man andere Dinge, die wir auch erlebt haben. Ich meine, Papa sitzt an der Bettkante, liest dir eine gute Nachtgeschichte vor und dazu quarzt er erstmal gemütlich eine. Zieht mal schön eine durch, filterlos, ja. Eine filterlose Nationale. Das waren die ganz harten Zigaretten in Italien.
Die waren Nationale?
Die Nationale, ja.
Ah, okay. Die hat man als Südtiroler geraucht?
Ja, die war günstig und sie hatte keinen Filter. Also maximale...
Gab es auch Südtiroler eigene Marken?
Kosten
Weil Nationale nutzen. Hört sich so nach Rom an.
Ja, aber genau. Also das war
aber gab es eine Südtiroler Zigarettenproduktion?
Nein, gab es nicht. Also ich habe sie nie kennengelernt. Nein, das hätten die auch niemals zugelassen. Ich meine, der Staat hat ja am Tabakkonsum und tut da ja bis heute gut verdient, genauso auch wie am Alkohol. Aber es ist wirklich irre. Und wenn du dir überlegst, dann schlafen diese Kinder mitten in diesem Zigarettenqualm ein. Und das haben sie auch deswegen getan, weil man vorsichtshalber für den Fall, dass das Kind nicht schlafen kann durch die Kontaminierung mit Rauch, hat man den Schnuller ja gerne in etwas Cognac und dann in Zucker eingetaucht. Und dann haben die Kleinen daran genuckelt.
Okay. Irre. Also bei uns hat es total verraucht gestunken. Also in meiner Familie haben alle geraucht und ich nicht, aber alle anderen haben geraucht und das war ein irrsinniger Gestank. Wobei das der absolute Höhepunkt des Zigarettengestankes. Also ich war ja nun wirklich ja nicht empfindlich, ne, weil ich das ja von zu Hause gar nicht anders kannte. Das war die Frauengruppe. Meine Mutter gehörte ja zur ersten Generation der Feministinnen. Und hat also mit in Solingen eine Frauengruppe gegründet. Und das war die verrauchteste Hölle, in der ich je in meinem Leben gewesen bin. Und genau just in dieser Zeit gab es eine Fernsehdiskussion, die sehr berühmt geworden ist, mit Esther Villar und Alice Schwarzer.
Ja.
Die haben wir uns auch live angeguckt. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Esther Villar hübscher fand und so weiter. Die Argumente konnte ich nicht so ganz nachvollziehen.
Aber
mir fiel auf, dass Alice Schwarzer gequalmt hat wie ein Schlot. Ja. Und da musste ich sofort wieder an die Solinger Frauengruppe denken. Und für mich war dieses Thema, ja, Frauen, die qualmen wie Schlote und völlig verrauchte Stuben und Emanzipationsbewegung sozusagen in meinem Gehirn, ja, auf demselben Neuron gespeichert. Also ich kannte das eine und das andere nur in dieser Kombination. Also Feminismus, das erste, was ich assoziiere, ist dieser Zigarettengeruch.
Wahnsinn. Ich habe vor einiger Zeit mit Stefan Grünewald, den du auch kennst vom Rheingold-Institut aus Köln, darüber gesprochen. Ja. Der ja, schöne Grüße an der Stelle, den ich sehr, sehr schätze. Der hat, finde ich, bei Corona auch ein paar sehr interessante Dinge gesagt. Und der hat, weil er so tiefenpsychologische Interviews führt, ne, der befragt nicht irgendwie Tausende und Zehntausende Menschen, sondern der befragt wenige hundert oder sein Institut. Die haben auch mittlerweile, glaube ich, Niederlassungen in Shanghai und in San Francisco, sehr interessant. Das heißt, dieser Mensch hat so eine Idee davon, wie Deutschland tickt. Der legt sozusagen Deutschland auf die Couch. Und der sagt, im Moment ist es eigentlich so, und deswegen haben auch diese schrägen, ja, nostalgischen Verklärungen, ja, und auch so dieses Gefühl, ja, früher war alles besser, sagt, das hat auch damit zu tun, dass die Menschen im Moment keine Vorstellung mehr davon haben, was die Zukunft eigentlich bringt. Mhm. Und das befeuert einen fulminanten Retro-Trend. So nennt er das. Das heißt, er sagt, schöner Satz, wir füllen das visionäre Vakuum mit den Aufbruchs- und Geborgenheitsvorstellungen der Vergangenheit. Mhm. Das ist ein guter Punkt.
Genau, also wo keine Utopien sind, blühen Retropien.
Genau.
So würde ich es formulieren. Und das stimmt natürlich. Das ist so. Andererseits, auch hier, ne, zu dem Thema, war das früher so anders? War das nicht so, dass zum Beispiel all diese Väter, die den Weltkrieg erlebt haben, wenn die sich mal untereinander getroffen haben und rein unter sich waren, ne, ihre Frauen nicht dabei und so weiter. Und wenn die dann von diesen Zeiten und so weiter geredet haben, dann wird ihnen natürlich einerseits das Grauen eingefallen sein, aber andererseits werden sie sich auch ihre Anekdoten erzählt haben, wie sie den Spieß ausgetrickst haben oder was sie da gemacht haben und so weiter, und werden sich die Verhältnisse, werden sich sozusagen aus ihren Gruselerlebnissen das Schöne rausgesucht haben, ja, und sich lange schweigend beim Bier angesehen haben und das Gefühl haben, im gleichen Film zu sein. Mhm. Also dieses Verklären der Vergangenheit, ich glaube, das ist nicht neu, sondern das hat es immer und zu allen Zeiten gegeben. Aber jetzt ist es politisch gewichtig geworden. Es ist deswegen politisch so wichtig, weil wir so wenig Ideen für die Zukunft haben. Und deswegen ist es quasi ein Gegentrend, sich überhaupt Gedanken über die Zukunft zu machen. Mhm. Aber dass Menschen das Gefühl haben, dass die Zeit vorher besser war. Also wie viele alte Menschen haben in den 70er Jahren, in der Zeit meiner Jugend, gefremdelt mit der Zeit? Ich weiß, wie die Rechten damals, also die Rechten, das war die CDU, ne? Diktion meines Elternhauses, wie die Rechten damals Willy Brandt und Herbert Wehner verteufelt haben. Ja, weil die Pornografie halt zugelassen haben, ne? Playboy-Heftchen, die es dann an Kiosks gab. Und man hat das Gefühl, es ist der Verfall der Sitten. Und dann gab es ja auch dieses Gesetz, angeregt durch die FDP Anfang der 70er Jahre, dass man also Homosexualität nicht mehr unter Strafe gestellt hat und so. Und für die Rechten waren das Schweine. Und das war so
für die sittliche
Verfall. Ja. Mhm. Ja, also zwischen konservativ und rechts wurde früher nicht unterschieden.
Das meine ich,
klar. Genau. Sie nannten sich auch selber rechts. Also rechts war in den 60er und 70er Jahren kein Schimpfwort.
Mhm. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Über eine gewisse sprachliche Genauigkeit sollte man da auch an den Tag legen. Aber ich finde, nochmal, Stefan Grünewald, sehr interessant, der sagt, im Moment in diesen Befragungen, ne, schauen ungefähr 23% der Menschen, also nicht mal ein Viertel, zuversichtlich auf die politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber 87%, also fast alle, sind voller Zuversicht, was ihr privates Glück angeht. Und er sagt, das hat damit zu tun, dass Menschen immer erfolgreicher um sich selbst kreisen, sich ihr eigenes Universum bauen, Yoga und der Trend zur Selbstoptimierung, dann unterstützt von Freunden, die bitte genauso denken wie man selbst. Ja, also Politik hat bei so viel Wohlgefühl, sagt er, keine Chance. Und dann wenden sich viele vom politischen Geschehen einfach ab und sind eigentlich nur noch für Nachrichten empfänglich, die sie unmittelbar betreffen. Du holst dir sozusagen, du baust dir, was wir vorhin besprochen haben, deine Wirklichkeit. Und dazu gehört dann, was weiß ich, die Inflation und der Gaspreis. Aber alles andere blendest du quasi einfach aus. Mhm. Und er sagt, was das angeht, kann das natürlich gefährlich werden. Und das Land braucht diesbezüglich einen Weckruf. Da braucht es Aufbruchsstimmung. Und die große Frage ist aber, wie erzeugst du so etwas? Wie erreichst du Menschen noch, die in diesem, sozusagen in ihrer eigenen Welt so unterwegs sind? Und ich frage mich manchmal, Richard, ich meine, auch du, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst und ehrlicherweise ich auch an meine. Wir waren eigentlich auf eine Art und Weise sehr privilegiert. Die Generation meiner Eltern, die hat ja erlebt, so wie unendlich viele Generationen davor, dass der Einzelne im Grunde völlig unwichtig ist. Es zählte das Kollektiv,
ja,
die Familie. Du hast dich unterzuordnen, deswegen harte Kinderarbeit. Wenn mir meine Mutter erzählt, wie unvorstellbar die geschuftet haben. Meine Mutter sagte mir neulich, die ist fast 90 Jahre alt. Das musst du dir mal vorstellen. Ich kenne ja nur den Teil, an dem ich schon da war. Und meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters unvorstellbar hart gearbeitet, um diese kleine Familie, diese drei Kinder irgendwie durchzukriegen. Keine soziale Absicherung, kein gar nichts. Und ich erinnere diese soziale Unbeweglichkeit, um es mal so zu sagen, dieses Gefühl, es ist egal, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, was ich irgendwie gerne möchte, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt da keine Beweglichkeit. Du kriegst die Chance dazu gar nicht. Du hast die Möglichkeiten nicht. Du hast das Geld nicht. Vergiss es einfach. Hake es ab. Das war das dominierende Gefühl meiner frühen Kindheit und dann auch Jugend. Und ich hatte den Eindruck irgendwie, ich werde nie aus dieser Bewegungslosigkeit, aus dieser Starre irgendwie rauskommen, weil wir einfach viel zu wenig Geld dafür haben, um irgendetwas voranzubringen. So. Und meine Mutter sagte mir neulich, als ich sie fragte, was war eigentlich die härteste Zeit deines Lebens? In Erwartung, dass sie sagt, diese Zeit, das war wirklich hart, euch drei alleine so durchzubringen, großzuziehen. Und sie sagt, weißt du, das war schon damals auf dem Bauernhof bei meinen Eltern. Das dann hier mit euch, das war dann eigentlich entspannt. Und es war für mich unvorstellbar.
Sieht man, wie relativ das ist.
Ja, und das, die hat so, so hart gearbeitet. Du musst dir vorstellen, die hatte keine Hilfe, kein gar nichts. Sie hat uns drei Kinder großgezogen und hat nebenbei 15, 16, 20 Touristen betreut, hat morgens Frühstück gemacht, nebenbei die drei kleinen Kinder für die Schule fertig gemacht. Dann gingen die anderen Skifahren, die anderen in die Schule und so weiter.
Aber das ihr hat nicht mehr gehungert und nicht mehr gefroren.
Genau.
Und das wird sie wahrscheinlich in ihrer Kindheit gekannt haben.
Genau, hat dann aber, weißt du, hat die Betten gemacht, hat das ganze Haus, es hat die alles kompletto alleine gemacht. So. Und wir waren dann die Generation, meine Geschwister und ich auch, die als erste ein Gefühl dafür kriegten, wie es ist, wenn man selber plötzlich auch was gestalten kann, wenn man gesehen wird, wenn man wahrgenommen wird, wenn du als Individuum quasi plötzlich ja wirkmächtig wurdest. Und diese Individualisierung, ja, diese Selbstverwirklichung, das habe ich dann ausgekostet, also im Grunde ja bis zum heutigen Tag und habe einfach wirklich alles gemacht, um sozusagen genau diese Möglichkeit selber aus dem Leben was zu machen zu nutzen. Aber ich habe das Gefühl, das kippt gerade, das geht in so eine ungute Entwicklung über. Also aus Individualisierung wird plötzlich so ein merkwürdiger Narzissmus. Du kreist nur noch um dich selbst. Und da denke ich oft, das tut uns als Gesellschaft nicht gut.
Ja, ich würde natürlich jetzt so mit geschultem Blick sagen, ist das nicht eine logische Entwicklung im Kapitalismus?
Das glaube ich
auch. Also der Kapitalismus ist die mit Abstand erfolgreichste Wirtschaftsform. Alle anderen haben es nicht sonderlich gebracht, da sind wir uns einig. Aber der Kapitalismus, der dieses Gen in dir implementiert, stets nach dem Optimum für dich zu streben, das Maximum aus allem rauszuholen und so weiter, der mündet dann in einen Konsumindividualismus, in der du dir deine ganze Welt selbst aussuchen und möblieren kannst. Du hast ja nicht nur das Wohlfühlbasislager deiner Wohnung, sondern du hast auch noch das outgesourcete Wohlfühlbasislager deines Smartphones. Ne, da ist ja alles drauf, deine Lieblings-Apps, alles, was du zum Leben brauchst, die Bilder, die du schön findest, die Filme, die dir wichtig sind und so weiter. Das heißt also, du umgibst dich mit einer zwar nicht selbst fabrizierten, aber selbst ausgesuchten Welt. Und diese Möglichkeiten haben Menschen noch nie zuvor auf dem Planeten gehabt. Ja, nicht mal die Könige früherer Zeiten konnten das. Die konnten sich noch so viel Bernsteinzimmer anfertigen lassen und so weiter. Die lebten nicht so sehr in einer selbst ausgesuchten Welt wie jeder normale Mensch in unserer Gesellschaft heute. Das ist ja quasi die logische Folge. Ich wundere mich eigentlich immer, dass es das andere trotzdem noch gibt. Ja, noch Solidarität gibt, dass es noch Gemeinschaftsgefühl gibt. Ja, vielleicht nicht mehr so viel wie früher, das mag alles sein, aber es ist immer noch irgendwie da. Also man könnte das Pferd ja auch mal anders aufzäumen und sagen, wenn die Tendenz so stark in diese Richtung geht, wie kommt es denn eigentlich, dass das schöne, wahre Gute, was so, dass man sich in größeren Gruppen wohlfühlt, aufgehoben fühlt, dass man sich um andere sorgt, dass es das ja gleichwohl noch gibt. Also irgendwas, was ja auch tief in der menschlichen Natur als sozialem Wesen ist und das sich nicht durch und durch selbst kannibalisiert hat. Mhm. Und man könnte es ja auch mal von der anderen Seite sehen und sagen, es ist trotzdem noch kein Horrorfilm geworden.
Es ist wahr. Ich meine, wir haben ja alle, und ich bin, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wir haben alle unvorstellbar profitiert vom Erfolg dieses kapitalistischen Systems.
Ja.
Ich habe neulich eine interessante Gegenüberstellung gelesen vom Institut für Wirtschaft. Die haben mal ausgerechnet, dass man 1974 musste man für 10 Eier durchschnittlich noch eine Viertelstunde arbeiten. 2022 dagegen nur noch 8 Minuten. Da siehst du sozusagen.
Findest du das eine gute Geschichte oder eine schlechte Geschichte?
Na, es ist interessant, weil es zeigt, also es ist beides. Bei Dienstleistungen wiederum hat sich die Kaufkraft heute verringert. Also für eine Frisur muss der Durchschnittsdeutsche heute ungefähr 75 Minuten arbeiten. 1974 hat er dafür nur eine Stunde gearbeitet. Mhm. Ja? 75 Minuten versus 60 Minuten. Der Grund sind natürlich gestiegene Löhne, Mindestlohn und so weiter, höhere Sozialabgaben.
Ja. Das heißt, wenn ich die beiden Zahlen sehe, ne, dann denke ich, früher war alles anders schlechter. Ja, schlecht, genau. Schlecht war, dass die Eier teuer waren. Ja, genau. Besser war die Tierhaltung.
Richtig.
Ja,
richtig.
Beim Friseur, ja. Schlecht ist, schlechte dass der Löhne. Friseur so teuer geworden ist.
Genau.
Ja, gut ist, dass der Friseur im Vergleich zu früher anständiger entlohnt wird.
Mhm. Genau. Und interessant ist aber insgesamt, wenn man das sozusagen mal zusammenfasst, dann können wir uns heute, das sage nicht ich, sondern sagen kluge Wirtschaftswissenschaftler, wir können uns heute ungefähr 3-mal so viel leisten wie noch 1960. Ja. Und dann würde dir aber ein Millennial mit den ich sehr häufig und sehr gerne diskutiere, weil du weißt, ich habe solche Exemplare in meiner unmittelbaren Umgebung, ja. Die würden dann sagen, ja, weil dafür können wir uns, meine Generation, wir können uns kein Haus mehr leisten. Ja, weil die Zinsen und so weiter.
Ja,
und
zumindestens
so weiter.
Nicht in den guten Lagen und nicht in den begehrten Städten. Mhm. Der Unterschied ist
ja, weil
ja
in den
auch
letzten
so, früher
15 Jahren,
wollte man, wollten ja auch Menschen in Siegen leben oder in Bielefeld. Und heute
wollen sehr
viel mehr Menschen in Berlin-Mitte leben als früher. Also da verlagert sich natürlich vieles auch. Ne? Und da, wo die Menschen leben wollen und da, wo es besonders begehrt ist, ist es natürlich auch irrsinnig teuer geworden. Und das ist natürlich eine eigene Folge wert, weil das natürlich auch ganz miese soziale Konsequenzen hat.
Ja, genau. Also wenn man sich einfach nur die Tatsache anguckt, dass sich in den letzten 15 Jahren sich die Preise für Wohneigentum in ungefähr verdoppelt. So, das ist die Situation.
Ja, und verdoppelt im Durchschnitt der Republik.
Im Durchschnitt.
Es gibt Gegenden,
genau.
Da ist sie nur unerheblich teurer geworden.
Richtig.
Ja, also zum Beispiel auf dem Lande in den neuen Bundesländern. Und dann gibt es andere Gegenden, da ist es 3 bis 4-mal so teuer geworden.
Exakt. Ja. Ich erwähne das nur deswegen, Richard, weil ich sozusagen ein bisschen fand das interessant, weil ich dachte, weißt du, natürlich können wir viel über Identität und Psychologie und die Macht von Erinnerungen und die Macht von Gefühl und so weiter sprechen. Aber meine Erfahrung ist, auch wenn man draußen unterwegs ist und wenn man dreht und Menschen einfach auf der Straße spricht, am Ende ist das Leben immer ganz konkret. Und ist da sozusagen an dem Punkt, ist da möglicherweise die Wurzel für dieses Störgefühl, das viele Leute haben, die sagen, das geht nicht mehr gerecht zu? Und sind sie deswegen auch so anfällig für Verschwörungstheorien und glauben sie deswegen, dass es Bill Gates ist, der in Wahrheit hinter dem Coronavirus steckt? Weißt du?
Ich versuche es mal immer gegen den Strich, wenn man es positiv formuliert ist, kann man sagen, die Menschen haben heute einen berechtigten Anspruch darauf, dass es in der Welt halbwegs gerecht zugeht, zumindest in ihrem Umfeld, in ihrem Land, in dem sie leben und so weiter. Ja? Mhm. Und diese Frage konnten sich jahrhundertelang die Menschen gar nicht stellen. Wenn du Bauer im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert gewesen bist oder Handwerker oder kleiner Angestellter oder was auch immer, dann wusstest du, die Welt ist ungerecht, aber du kannst daran nichts ändern. Ja, da war es ein durch und durch ungerechtes System, ein Klassensystem und alles das, was es gab. Heute ist es so, dass sehr viele Menschen den Anspruch stellen können, ja, dass man fair mit ihnen umgeht, ja, und dass es in der Welt, in der sie leben, halbwegs gerecht zugeht. Das ist ja erstmal ein ganz, ganz großer Vorteil, dass wir diese Ansprüche überhaupt haben können.
Genau.
Nur je höher die Ansprüche werden, ja, umso sensibler wird man natürlich auch und umso mehr fällt einem auf, wenn diese Ansprüche enttäuscht werden. Und das ist eine Erklärung dafür, dass, obwohl es in unserem Land alles im Allgemeinen so ganz schlecht nicht zugeht, ja, da müsste mir mal 20 Länder aufzählen, in denen alles viel besser ist als in Deutschland, die Menschen das Gefühl haben, sie leben irgendwie in einem Land, in dem sie sich nicht wiederfinden oder in das sie jegliches Vertrauen verloren haben und vieles andere mehr. Das ist ja einfach auch ein Zeichen einer völlig gestiegenen Anspruchshaltung, einer guten Anspruchshaltung, weil dies deswegen gut, weil wir in einem Land leben, wo man sich eine solche Anspruchshaltung überhaupt leisten kann. Das darf man nie vergessen. In den großen und armen Unrechtsstaaten kann man sich diese Anspruchshaltung überhaupt nicht. In Indien kann man nicht die Anspruchshaltung haben, dass es irgendwo halbwegs gerecht zugeht. Da kann das noch so sehr die größte Demokratie der Welt sein. Da gibt es das Kastensystem, da gibt es unsagbares Elend, da verhungern ja, Millionen Menschen und so weiter. Da haben die allermeisten Menschen diese Ansprüche nicht. Nur in einem Land auf dem Wohlstandsniveau, den wir haben, und nur in einem Land mit den Freiheitsgraden, die wir haben, kann man überhaupt die Ansprüche stellen. Aber wenn man diese Ansprüche dann stellt, dann werden sie eben auch entsprechend schnell enttäuscht. Und was wir eben fast überhaupt nicht mehr haben, ist irgendwie Resilienz. Also ich finde es ja gut, dass man aufbegehrt gegen Ungerechtigkeiten. Ich mache mir auch Sorgen darüber, dass wie die Einkommensverteilung in Deutschland sich entwickelt. Das ist eine Zeitbombe, ja, und das läuft in überhaupt gar keine gute Richtung, ohne jeden Zweifel. Ich ärgere mich auch darüber, dass wir diesbezüglich keine zukunftsweisende Politik machen. Ich ärgere mich darüber, dass wir auf ein unbezahlbares Gesundheitssystem und ein völlig dysfunktionales Rentensystem zulaufen und keiner was daran ändert und so weiter. Also, dass man Kritik übt, ist ja völlig berechtigt. Aber man darf nie vergessen, dass man die Kritik eigentlich nur deswegen auch überhaupt üben kann, weil man eine berechtigte Fairness-Erwartung hat.
Aber ist das Thema, Richard, zum Schluss? Also ich habe neulich ein interessantes Interview mit Esther Pauchert gelesen. Das ist eine Schweizer Psychiaterin, Krimi-Autorin und so weiter. Die hatten ein paar sehr spannende Dinge gesagt. Sie sagte vor allen Dingen, die Leute verwechseln sozusagen Therapie mit Beziehung. Wir haben keine wirkliche Resilienz mehr. Die Leute kommen zu früh. Sie verwechseln unangenehme Gefühle mit einer Krankheit. Und sie dirigieren sozusagen dann die Heilung einfach an dieses Gesundheitssystem, kümmert euch mal. Dazu passt, dass es mittlerweile offenbar, ich habe es nicht persönlich überprüft, aber mir sagte neulich ein kluger Arzt, sagte, überlegen Sie mal, weil wir über dieses Thema gesprochen haben, und er sagte zu mir, überlegen Sie mal, hier in Hamburg gibt es mittlerweile mehr Psychotherapeuten als Allgemeinmediziner, Ärzte. Das sagt Ihnen doch was. Ich dachte, ja, das sagt uns was. Und Frau Pauchert sagt das auch. Die sagt, wir müssen dringend an Resilienz arbeiten, nicht mehr so wahnsinnig empfindlich sein. Sie sagte, die Leute haben das Gefühl, sie haben Anspruch auf eine Diagnose. Fand ich einen sehr interessanten Gedanken.
Ja,
und dann
geht es
ihnen besser.
Anspruch auf eine Diagnose, finde ich gut.
Dann kannst du sozusagen sagen, du pass auf, guck mal, ich habe doch ADHS.
Ja, vorher hast du dich merkwürdig unwohl gefühlt und dann bist du beruhigt. Dann ist das in eine Schublade einsortiert und dann wird es im Krankheitsbereich, also außerhalb des Normbereichs, wieder ein Normfall.
Richtig.
Du bist aus der großen Irritation raus. Aha, ich habe das und das und das und das. Ja, dann, das ist schon die halbe Heilung.
Richtig, ja. Genau. Und das wiederum korreliert eben mit dieser Hyperindividualisierung. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja, man kreist sehr um sich selbst. Und deswegen sind alle, auch bei der kleinsten Kritik, oder wenn sie Anfang unseres Gesprächs, das, was die beiden da jetzt reden, nicht zum eigenen Weltbild passt, dann wirst du maximal sauer und maximal unversöhnlich und wirst dann auch so ausfallen, dass man sagt, nee, pass auf, also ein vernünftiger Diskurs ist das alles bitteschön nicht mehr hier. Abschließend, Richard, muss ich denken an ein Gespräch mit Manfred Lütz, weil wir jetzt gerade über Psychiater sprechen. Ja? Manfred Lütz sagte neulich etwas total Gutes und ich fühlte mich so ertappt und dachte, okay, Emotionen, wenn man sozusagen so drauf schaut, dann könnte das zu einem netteren und entspannteren Miteinander führen. Der sagte zu mir, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin und jemand ist der größte Vollidiot und selbstverständlich sind es ja immer die anderen, dann überlege ich mir sehr genau, ob ich den jetzt richtig hart anhupe oder anmache, weil mir klar ist, wenn ich das tue, dann provoziere ich nicht nur den, sondern sorge ich dafür, dass der einen richtig miesen Tag oder zumindest eine miese nächste Stunde hat.
Ja, aber das ist in dem Moment der Sinn der Übung, oder?
Nee, pass auf, jetzt kommt der entscheidende Gedanke. Und er sagt, aber wenn ich das tue, muss ich mir darüber im Klaren sein, der wird da mit seiner schlechten Laune zu Hause auflaufen. Und der, der es als erster abkriegt, ist der, der sich am wenigsten dagegen wehren kann. Möglicherweise die Kinder oder die Frau. Und deswegen tue ich das nicht. Weil ich sozusagen dadurch meine Provokation, meinen Frust, meine Aggression verlängere ich in so eine Familie hinein. Das fand ich einen total guten Gedanken.
Das ist gut. Also an die nächsten Glieder in der Kette denken. In dem Moment, wo man sich aufregt. Also wer wird es am Ende dann zurückkriegen?
Richtig. Okay. Genau. Und wenn du so drauf schaust, denkst, okay, warte mal, der kleine Junge, der hat doch jetzt nichts damit zu tun, dass der hier, dass sein Vater im Straßenverkehr vor mir Mist gebaut hat. Ich lasse es mal. Das fand ich gut. Stichwort Resilienz. Ja, einfach mal locker machen.
Okay. Merke ich mir für den nächsten Talkshow-Auftritt.
So.
Na, von Zweifel. Nun an nicht mehr austeilen, weil wer weiß, wer es am Ende abkriegt.
Genau. Richard, ich danke dir sehr.
Ich danke dir
das,
auch.
Das hat Spaß gemacht, sich mit dir mal ein bisschen treiben zu lassen.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank dir auch. Tschüss, Markus.
Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.